Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran.
Da ist sie auch schon, die neue Folge des Podcasts Malteser HRS, der Talk. Auch heute freuen wir uns über eure Ohren und Alexandra Hesse und ich, Peter C. Klein, freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit dem Blick heute hinter die Kulissen einer Rettungswache. Und wie kann man einen besseren Blick bekommen als von einem Kollegen, der eine Rettungswache leitet und diese schon seit vielen Jahrzehnten kennt?
Stefan Schmedes, unser heutiger Gast, leitet seit 13 Jahren die Rettungswache der Malteser in Saarbrücken und ist seit über 25 Jahren bei den Maltesern dabei. Davor war er, ich muss jetzt nochmal nachlesen, Gewährleistungssacharbeiter in einem Autohaus. Herr Schmedes, wir freuen uns, dass Sie heute da sind und uns quasi die Tür zur Rettungswache öffnen. Und bevor wir durch diese Tür gehen gemeinsam und ein paar Blicke in die Rettungswache werfen, Sie haben schon gemerkt, ich bin bei dem Wort Gewährleistungssachbearbeiter ein bisschen gestolpert. Was ist das überhaupt? Was haben Sie denn damals da gemacht?
Ja, hallo. Das war eigentlich für die Kunden eine ganz nette Sache, weil das war im Autohaus gewesen, wo ich Garantiesachen bearbeitet habe. Sprich Gewährleistungssachen bearbeitet habe und da saß ich ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Chef, der dann gesagt hat, ja, nee, das geht so und der Kunde, das ist aber doch Gewährleistung und das war dann eine ganz spannende Sache, immer für die Kunden das Beste rauszuholen und alles dann größtenteils oder was möglich ist auf Garantie machen zu lassen, damit der Kunde keine Kosten hat.
Klingt spannend und damit direkt den Schwenk ab auf die Rettungswache. Sie leiten die Rettungswache Saarbrücken, hört sich nach vielen Aufgaben an. Was konkret macht ein Rettungswachenleiter?
Größtenteils managen, großen Teil führen. Das geht von Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter durch den Arbeitsalltag führen, Mitarbeiter an die Hand nehmen, fördern und den ganzen Rettungsdienstalltag von morgens bis abends durchzuorganisieren und die Mitarbeiter begleiten.
Sie haben gerade gesagt, managen und führen. Heißt das, Sie sind so richtig auch aus der Praxis raus? Fahren Sie noch beim Rettungswagen mit oder sind Sie da komplett raus?
Ich sitze auf dem Rettungswagen drauf, bin noch richtig in der Praxis drin. Das ist natürlich, es ist gut. Ich will das auch, damit ich weiß, was auf dem Rettungswagen, was draußen los ist. Manchmal ist es dann auch zu viel oder andersrum. Ich werde auch gerne als Springer eingesetzt. Wenn kurzfristig jemand krank geworden ist, dann kannst du vielleicht gerade auf den Bock springen. Natürlich, klar, springe ich mit auf den Bock drauf und dann sitze ich auf dem Rettungswagen drauf. Dann muss die Büroarbeit mal ein bisschen warten. Und so kriege ich auch raus, was draußen los ist und habe auch so direktes Ohr bei den Mitarbeitern.
Also die Kollegen finden dann nicht komisch, dass der Chef mitfährt, ja?
Nee, okay. Überhaupt nicht.
Klingt auch eher nach einem kollegialen Verhältnis als nach dem klassischen, sage ich mal, Führungskraft-mitarbeitenden Verhältnis.
Das ist immer der große Spagat, den wir machen müssen. Einerseits natürlich bin ich die Führungskraft, das wissen die auch, die sagen auch dann halt Chef und was weiß ich. Und andererseits bin ich natürlich auch der Kollege, der neben einem sitzt und durch dick und dünn mit durchgeht.
Also das heißt, der Rollenwechsel quasi für Sie, wenn Sie aus der Wachleiterposition raus auf den Rettungswagen gehen, dann halt zu sagen, okay, jetzt bin ich aber in der anderen Rolle einfach.
Richtig, drin. Genau. Ja. Meistens ist es natürlich leichter, in das Kollegiale reingehen und dann schwieriger ist es dann wieder anschließend rübergehen in die Führungskraft, wenn da was sein sollte. Ist es natürlich schwerer für mich, dann wieder zu sagen, also hier, du, so und so geht es vielleicht nicht. Ja. Das ist halt immer der große Spagat, der gemacht werden muss.
Ja. Und wie viel, Sie haben es eben angesprochen, Sie stellen Kolleginnen und Kollegen neu ein, Sie kümmern sich um Mitarbeitendengespräche etc. Um wie viel Mitarbeitende reden wir? Und reden wir nur über die Berufsgruppe Notfallsanitäter, Rettungssanitäter? Oder gibt es noch andere Berufsgruppen auf der Rettungswache?
Wir haben über 40 Vollzeitstellen. Das heißt, oder andersrum, diese 40 Vollzeitstellen sind zum großen Teil als Vollzeitstellen ausgerichtet. Mhm. Einige sind auch noch als Teilzeitkräfte dabei. Ja. Also wenn ich Vivendi aufmache, das Dienstplanprogramm, da wird immer gefragt, möchten Sie den Dienstplan mit 74 Mitarbeitern öffnen?
Ja.
Also die sind mal bei uns im Dienstplan hinterlegt, ja. Und mit diesem großen Pool können wir dann halt monatlich unseren Dienstplan auffüllen.
Ja.
Und auf der Rettungswache haben wir Notfallsanitäter, wir haben Rettungsassistenten, wir haben Rettungssanitäter und noch Rettungshelfer, wobei Rettungshelfer von den FSJlern übergangsweise gemacht wird, also erst zum Rettungshelfer ausbilden, ja. Dann geht es weiter zum Rettungssanitäter, sodass unsere FSJler auch alle die Chance haben, den Rettungssanitäter zu machen. Und als hauptamtliche Kräfte haben wir Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.
Herr Schmiedes, wenn Sie jetzt zurückschauen, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, Sie sind schon viele Jahre dabei.
Ja.
Und wenn Sie sich jetzt zurückversetzen in Ihre Anfangszeit und schauen sich Ihre jetzige Berufstätigkeit an, was ist denn so das Größte, die größte Veränderung, die Sie wahrnehmen, wenn Sie an die Vergangenheit und an heute denken?
Es hat sich geändert. Einmal natürlich die Arbeit an sich. Damals als Rettungsassistent in den frühen 90ern war noch lange nicht so viel an Notfallmedizin, die wir machen durften, als jetzt als Notfallsanitäter. Da sind wir doch um einiges mehr gefordert, was auch schön ist und gut ist. Damals war es auch vom Einsatzaufkommen her um einiges weniger. Wir haben sehr viel weniger gearbeitet. Als ich angefangen habe, waren wir in unserem Einsatzgebiet der zweite Rettungswagen. Wir sind erst rausgefahren, wenn der Rettungswagen von der Berufsfeuerwehr unterwegs gewesen ist. Und wenn dann ein Einsatz reingekommen ist, erst dann sind wir rausgefahren. Das heißt, wir hatten in 24 Stunden 4, 5 Einsätze. War ein gemütliches Arbeiten. Dann wurde es geändert und wir sind dann halt abwechselnd alarmiert worden, einmal Feuerwehr, einmal Malteser. Und mittlerweile können wir die 24-Stunden-Schichten bei uns nicht mehr machen, weil es einfach zu viel geworden ist. Und jetzt geht man dann auch schon mal mit 13 Einsätzen am Tag, 10 Stück, 11 Stück nachts nach Hause. Und wenn man das noch zusammenrechnen würde mit 24 Einsätzen in 24 Stunden, Nein, möchte ja keiner mehr.
Nee, das kann auch der Laie gut nachvollziehen, ja. Sie haben gerade schon erzählt, bezüglich der organisatorischen Dinge, der Struktur hat sich da einiges verändert, sodass das Arbeitsaufkommen sich dadurch verändert hat. Sehen Sie denn auch quasi beim Gegenüber, bei den Menschen, wohin Sie gerufen werden, Veränderungen, die dazu beigetragen haben, dass Sie jetzt zu 13 Einsätzen kommen?
Auf jeden Fall. Damals, vor 20 Jahren, waren es wirklich die Notfälle gewesen, wo wir rausgerufen worden sind. Auch wo ich damals gelernt habe, das waren 2, 3 Einsätze am Tag mit dem Rettungswagen, wo man dann wirklich zum Notfall hingefahren ist. Heutzutage fahren wir zu Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wir sind teilweise der Hausarztersatz und müssen uns wirklich mit Lappalie auseinandersetzen. Und ich habe irgendwie die Befürchtung nicht, aber irgendwie den Eindruck, dass die Bevölkerung nicht mehr so selbstständig ist, wie sie mal war. Also wenn wirklich mal was passieren sollte, ich möchte nicht wissen, wie einige dort bitte zurechtkommen müssen wollen, wie auch immer. Also wir werden wirklich zu den harmlosesten Sachen hingefahren, wo dann einfach gesagt wird, ja okay, jetzt haben sie einfach mal einen grippalen Infekt und das war's. Dann müssen sie durch und fertig. Das war damals vor hunderten von Jahren auch schon so, da musste man durch und jetzt wird für sowas ein Rettungsdienst hergerufen, weil sie Fieber haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und manchmal ist es dann halt auch so, aber ich möchte trotzdem ins Krankenhaus und wenn sie dann kommen, dann fahre ich bei ihnen mit und dann bin ich auch schneller dran. Diese All-Inclusive oder Vollkasko-Versicherung, die gibt es nicht. Und da müssen wir halt auch teilweise sagen, ja, nee, so geht's nicht. Geht nicht. Wir sind Rettungsdienst und nicht Ihre Hilfe für, dass Sie schneller beim Arzt drankommen.
Ja, und nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit 112, wie Sie eben sagten. Richtig. Ja, also ich denke aber, was ich mir so als Laie vorstelle, ist auch, dass viele ältere Menschen sich melden. Wir hören das ja auch aus anderen Berufsgruppen, zum Beispiel bei den Kollegen und Kolleginnen vom Haus Notruf, dass die sich melden, weil sie einfach einsam sind und dann auch bei einer Lappalie, wie Sie es gerade bezeichnet haben, oder bei einem vielleicht nicht so schwerwiegenden Problem trotzdem die 112 wählen. Das sind ja alles Gegebenheiten, gesellschaftliche Probleme, die wir als Rettungsdienst ja nicht lösen können, sondern damit umgehen können oder müssen. Wie gehen Sie denn im Kollegenkreis damit um? Wird darüber gesprochen? Wird sich darüber ausgetauscht? Werden vielleicht auch Tipps von Ihnen als Rettungswachenleiter gegeben, wie man mit solchen Situationen umgeht?
Natürlich frustet das gerade die jungen Kollegen, die jetzt gerade ihre Notfallsanitäter-Ausbildung gemacht haben. Die sind hier, kommen von der Schule und haben nur die wildesten Dinger gelernt. Auch gut gelernt und sind natürlich jetzt, wie sagt man schön, heiß wie Frittenfett. Und dann kommen natürlich zu drei Viertel Einsätze, wo dann halt nicht unbedingt die große Medizin gemacht wird und auch nicht gemacht werden muss. Und da muss man dann halt wirklich aufpassen, dass man die Kollegen abholt und sagt, okay, ja, ist halt nicht immer nur Notfallrettung. Wir haben auch einen großen Teil, wo wir einfach nur hinfahren und den Patienten abholen für einen Katheterwechsel, weil der Katheter verstopft ist. Das gehört aber genauso dazu und muss auch gemacht werden. Und auch das tut den Patienten weh. Und ja, da muss keine große Medizin gemacht werden, sondern einfach nur einmal hinfahren, einladen, machen lassen, zurückbringen, fertig.
Ja, aber zu dem Verständnis dazu muss man erstmal kommen.
Richtig, ne? Genau. Ja. Und dazu muss man die auch teilweise immer wieder hinstoßen und sagen, ja, ist halt so. Da können wir alle nichts dran ändern und da müssen wir halt durch, leider teilweise.
Und letztendlich ja auch ein gesellschaftliches Thema, ja? Also dass das letztendlich beide Seiten ja auch lernen müssen und auch ein strukturelles Thema, ein systembedingtes Thema, also jeder, der schon mal versucht hat, ich will jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu erreichen und da Hilfe zu bekommen, das ist schon eine gewisse Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, da ist der Mensch ja dann doch so gepolt und Sie haben es ja eben auch selbst so gesagt, ich rufe den Rettungsdienst.
Genau.
Ja, und die bringen mich halt wohin und ich bin schneller dran im Krankenhaus.
Richtig, genau.
Ja, und ich glaube, solange wir das der Gesellschaft spiegeln, also dass ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil eben kein Arzt mehr offen hat oder zum ärztlichen Bereitschaftsdienst und ich da irgendwie 8 Stunden hocke und bis ich drankomme, dann wird es natürlich weiterhin genau diese Spitzen geben.
Genau, ja, ist natürlich ein verlockendes Ding.
Ja, genau. Ganz anderes Thema von den Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst hört man immer wieder, dass der Umgangston den Kollegen und Kolleginnen gegenüber rauer geworden ist und auch die Geduldsschwelle der Bevölkerung passt eigentlich doch so ganz gut zu dem Thema, was wir gerade hatten. Also zum Beispiel bei geparkten Rettungswagen. Ich denke gerade an einen Artikel, den es mal gab, dass ein Rettungswagen vor einer Bäckerei stand und es eine Riesenpöbelei gab, warum der denn da parkt, weil die Passanten leider nicht verstanden haben, dass das gerade die 5 Minuten Pause waren, sich da noch schnell ein Brötchen zu holen. Die Politik versucht da mit entsprechenden Info- und Solidaritätskampagnen gegenzusteuern. Wie nehmen Sie das wahr und wie gehen Sie auf der Wache damit um, wenn ein solches Ereignis passiert?
Also wenn es gewalttätig wird, ob verbal oder auch körperlich, dann gehen wir natürlich direkt dagegen an. Also körperliche Angriffe gegenüber Mitarbeitern gehen gar nicht. Die werden auch alle direkt zur Anzeige gebracht. Wir sind sehr gut mit der Polizei bei uns vernetzt. Wir kennen uns teilweise persönlich. Und von daher sagen die dann auch schon immer, also sowas muss man sich normalerweise nicht gefallen lassen. Da könnt ihr gerne gegen angehen. Dann kommt es auch mal zur Sprache. Dann werden dort auch die Akten aufgemacht. Das Verbale, ja, tut auch teilweise weh. Geht aber meistens links rein und rechts wieder raus. Das ist dann halt so. Das gehört schon teilweise mit zum Tagesgeschäft. Und auf der Wache natürlich wird es auch thematisiert, von wegen, ja, ins Flapsige, dann da wird teilweise reingezogen, hier von wegen der und der hat wieder das und das gesagt und ich kannte damals eine Oma, die war immer sehr, sehr, war etwas angetrunken gewesen. Und dann, wenn man ihr dann helfen wollte, wenn sie auf dem Boden gelegen hat, dann kam sie immer dann, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ja, ja, was ist denn los? Ja. Arschloch, Arschloch, kam immer nur Arschloch, weil irgendwie konnte sie nichts anderes sagen.
Ja.
Und das war dann schon irgendwann wieder witzig gewesen. Wenn wir sie dann hingestellt haben, dann hat sie dann Danke gesagt und ist dann wieder weitergelaufen. Ja. Aber irgendwie kam immer das Wort raus, warum, keine Ahnung. Ist dann teilweise auch wieder bedrückend zu sehen, warum die teilweise so reagieren. Auch bei uns Einsatzgebiet, sozialer Brennpunkt Saarbrücken. Und da ist sowieso ein etwas rauerer Ton angesagt. Den kennen wir auch und hat teilweise auch einen speziellen Charme. Muss man aber mit umgehen können. Lernt man aber auch, glaube ich, ganz gut.
Thema Lernen. Also ich weiß, im Bildungszentrum findet das Thema Deeskalation in der Notfallsanitäterausbildung auch Anwendung. Wird das danach auf der Rettungswache nochmal weiter geschult? Also gerade wenn Sie sagen, der Kontakt zur Polizei ist gut, dass da eben genau solche Themen nochmal, sei es auch in Rollenspielen, nochmal weitergemacht wird?
In Rollenspielen haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht, wobei wir es aber eigentlich auch, weil wir halt im sozialen Brennpunkt sind, direkt live.
Das Live-Rollenspiel.
Ja, genau. Ja. Also wir können es direkt hingehen. Ja. Also,
ohne Schauspieler.
Ja, das geht eigentlich ganz gut so. Also wenn wir mal rausfahren und dann 3, 4, 5 Einsätze gefahren sind, dann ist mit Sicherheit einer dabei, der dann eventuell mal ausfällig geworden ist. Und wenn das dann in dieser Schicht nicht passiert ist, dann kommt es halt in der nächsten vor. Ja. Also da braucht man nicht groß Übungsmaterial zusammensuchen. Da fahren wir einfach mit raus und fertig. Dann haben wir es eigentlich ziemlich zügig, leider.
Und hätten Sie in gerade in dem Fall rauer gewordener Ton schon auch gewalttätiger oder... Also ich will gar nicht in die Gewaltrichtung, aber der rauere Ton gegenüber Rettungskräften, hat der sich verändert in der Zeit, wo Sie es jetzt aktiv machen?
Auf jeden Fall. Also früher war es wirklich, da waren wir die Guten und mittlerweile muss man wirklich sagen, hey Leute, mal ein bisschen ruhiger werden, wir sind die Guten, wir wollen euch nichts, wir nehmen euch nicht mit und was weiß ich, also wir sperren euch nicht ein und gar nichts, wir sind immer noch die Guten und begreifen halt einige auch nicht und da muss man halt wirklich dann aktiv drauf zugehen und sagen, jetzt mach mal langsam, also beruhig dich mal wieder und fahren wir hier mal ein bisschen ruhigeres Fahrwasser.
Ja, danke.
Herr Schmiedes, wenn man Sie jetzt so im Gespräch erlebt, hat man schon das Gefühl, dass Sie Ihren Beruf sehr lieben und den auch noch einige Jahre weitermachen wollen, auch wenn Sie schon lange dabei sind. Wenn Sie jetzt so auf Ihre älteren Kolleginnen und Kollegen schauen, was würden Sie sich denn für die wünschen, dass die das auch körperlich und auch seelisch, wir haben ja gerade auch über den raueren Ton gesprochen, gut durchhalten? Und was gibt es vielleicht auch schon bei den Maltesern, was Sie empfehlen würden?
Natürlich, das Wichtigste ist die körperliche Unversehrtheit, dass meistens der Rücken durchhält. Der ist dann doch sehr, sehr beansprucht in diesem Job. Und ich bin froh, dass meiner noch so gut durchhält, dass es dann nicht so oft zwickt und zwackt. Und wenn, dann geht es auch meistens wieder schnell weg. Und leider haben wir auch Ausfälle bei unseren älteren Mitarbeitern, die jetzt auch schon längere Zeit krank sind, wo ich hoffe, dass sie wiederkommen. Aber wo wir auch genau wissen, die müssen auf jeden Fall kürzer treten. Und dann wird es natürlich auch schwierig, wenn sie kürzer treten müssen oder den Job nicht mehr machen müssen, dass sie eventuell woanders eingesetzt werden können. Es war damals schon so gewesen, wenn der Rücken nicht mehr mitmacht, dann geht man halt auf die Rettungsleitstelle. Aber da ist es vielleicht körperlich nicht ganz so anstrengend, aber da ist ja mittlerweile auch ein Wust von Anrufen und eher das Mentale, was da gefordert wird. Und wenn man das dann erstens noch wieder wahrscheinlich lernen muss, damit umzugehen. Und zweitens ist es auch konditionell natürlich auch sehr, sehr anstrengend, wenn man da mehrere Anrufe am Tag abarbeitet. Ob das dann so die große Veränderung oder Erleichterung ist im Berufsleben, weiß ich nicht. Dafür habe ich dazu auch zu wenig Einblick auf eine Rettungsleitstelle. Ja, damals war es so gewesen, gehst du dahin, machst du da weiter. Aber ob das heute immer noch so ist, also gerade bei uns in Saarbrücken ist einiges los. Und wenn die fertig sind mit der Schicht, dann sind die auch müde. Also die haben sich ihren Feierabend auch redlich verdient.
Was würden Sie denn den Kollegen empfehlen? Vielleicht schon in jungen Jahren, dass man auf sich aufpassen kann?
Auf jeden Fall. Also fit bleiben, sich gesundheitlich so weit fit halten mit Rückentraining und so, was ja auch die Malteser anbieten in der Gesundheitsförderung, dass man das annimmt, dass man seinen Rücken stärkt und dass man so lange wie möglich fit bleibt, gesunde Ernährung. Ist auch ein Thema, ja. Nein, nicht nur Gemüse futtern, sondern ausgewogen sich ernähren.
Und nicht nur Kaffee trinken während der Schicht, ja.
Ja. Wobei er doch immer wieder sehr gut schmeckt bei uns auf der Rettungswache. Und dass man wirklich auf sich aufpasst. Das ist das Wichtigste. Wie auch immer. Und wenn man irgendwo seine Baustellen hat, dann, dass man die dann versucht, so schnell wie möglich abzuarbeiten, damit man lange fit bleibt. Wir müssen ja auch noch ein paar Jährchen machen. Und oder halt anschließend, wenn es irgendwie möglich ist, in die Ausbildung reingehen, dass man dort vielleicht noch als Ausbilder tätig wird. Was aber jetzt natürlich auch mit der Notfallsanitäterausbildung auch ein bisschen schwieriger geworden ist für die Mitarbeiter. Damals war es um einiges leichter für den Lehrrettungsassistenten, dass er noch in die Ausbildung mit reingeht. Jetzt ist es ja doch alles etwas akademischer geworden. Und man macht zwar nicht mehr, oder man kann wahrscheinlich nicht mehr in den ganz, ganz großen Kino mitmachen, aber die etwas einfachere, in Anführungszeichen, Rettungssanitäterausbildung geht eigentlich auch ohne großes Studium.
Ja, kann denn auch die Technik das unterstützen? Also ich habe da schon was gesehen von irgendwelchen Hebebühnen beim Rettungswagen und dass die Liegen da leichter hochgetragen werden können und lauter so Geschichten. Haben Sie da auch was in Saarbrücken?
Noch nicht, wird aber kommen. Wir werden auch eventuell dieses Jahr noch, spätestens nächstes Jahr, werden wir auch diese elektrischen Tragen bekommen, die dann doch um einiges erleichtern. Die sind schön und gut, ja, aber helfen uns in Saarbrücken in unseren fünfstöckigen Hochhäusern, die meistens bis 5 Stockwerke gebaut worden sind, weil man erst ab dann einen Fahrstuhl braucht. Sprich, kein Fahrstuhl hat. Ja. So kommt man damals viel Geld sparen.
Ist das eine saarländische Bauverordnung?
Ich weiß es nicht, aber es ist so. Also bis 5 Stockwerke ist kein Fahrstuhl vorgeschrieben. Deswegen sind die meisten Häuser auch alle nur bis maximal 5 Stockwerke gebaut worden damals und somit kein Fahrstuhl da. Wir haben auch jetzt schon Hilfen, wie man die Patienten runterbekommt mit diesen Raupenfahrdingern, Fahrstühlen, die noch rein mechanisch sind, was aber auch gut funktioniert. Im Krankentransport, das sind noch unsere armen Teufel, die müssen noch den 25-Kilo-Stuhl plus Patient die Treppen rauf und runter ochsen. Ist wirklich Ochsen. Und da hat sich auch schon so mancher den Rücken böse verhoben. Aber auch dort soll es jetzt Änderungen geben, dass die Dinger elektrisch werden und dann halt die Treppen elektrisch rauf und runter fahren.
Ja, es ist Ihnen zu wünschen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich glaube auch da, Sie haben es angesprochen, gesund ernähren und auch das ist ja wieder ein Thema für beide Seiten.
Richtig.
Weil wenn der Patient zunimmt, aber der Retter sich gesund ernährt, kräftig ist, dann hilft ihm das auch nur bedingt. Also für
Richtig.
Sich persönlich natürlich, aber sonst nicht. Wenn ein junger Mensch zu Ihnen kommt und von Ihnen gerne einen Rat hätte, ob er die Ausbildung zum Notfallsanitäter oder zur Notfallsanitäterin machen soll, wie wäre Ihre Antwort? Was wäre Ihre Antwort?
Auf jeden Fall. Nicht nur, weil wir einen Fachkräftemangel haben, sondern weil es wirklich ein spannender Beruf ist, der natürlich viel Gleiches hat, Stichwort Krankentransporte, aber dann doch auch wieder neue Einsätze dabei sind, die man so vorher nicht hatte und weil es wirklich ein spannender Beruf ist, weil man spannende Mitmenschen kennenlernt und bei uns auch in Häuser reinkommt. Ich sage es wirklich unseren FSJlern immer wieder, wo wir ja doch jedes Jahr einige neue einstellen. Wenn du bei uns hier im Einsatzgebiet bist, wundere dich nicht, wahrscheinlich sieht es bei euch zu Hause besser aus als in die Wohnung, wo du reinkommst. Du wirst dich umschauen, wie teilweise die Leute hier leben wollen oder müssen und auch tun. Also das ist schon teilweise für unsere jungen Leute ein hartes Brot, wenn sie sehen, wie da teilweise gehaust wird. Sozialer Brennpunkt ist wirklich, ja, Arbeitslosigkeit sehr hoch und auch dann dementsprechend, ja, teilweise verwahrloste Menschen, die wir da sehen, die wir auch regelmäßig wieder aus den Wohnungen rausholen. Und das ist schon auch ein hartes Ding, was man da teilweise sieht. Nichtsdestotrotz, Notfallsanitäter, auf jeden Fall zukunftssicheres Ding. Und wer will, ich würde gerne noch mehr ausbilden. Leider haben wir nicht so viele Plätze frei, die da bezahlt werden. Aber ja, auf jeden Fall. Oder wer mit Menschen umgehen möchte und kann, der ist auf jeden Fall richtig.
Ja, es hört sich nach einer Schule fürs Leben an, ja, wo man sehr viel rauszieht. Mhm. Und eigentlich ist ja genau das, wofür wir stehen, weil Nähe zählt, Nähe zu Menschen. Die Malteser, da wird Nähe wirklich gelebt in ihrem Berufsfeld. Also ja, das muss man sagen. Herr Schmedes, und man muss auch sagen, das war eine sehr überzeugte Antwort, was Sie gesagt haben an den fiktiven jungen Menschen. Und vielleicht auch der Mutmacher für den einen oder anderen Hörer von uns, sich für diesen wichtigen Beruf, den Sie uns gerade nochmal sehr eindrücklich geschildert haben, zu entscheiden. Und wir haben ja auch rausgehört, dass man auf Ihrer Wache, aber auch auf vielen anderen Wachen mit seinen Problemen und seinen Fragen nicht alleine ist, sondern viele erfahrene Kollegen haben, die einem auch in dieses Berufsfeld, mit dem man vielleicht mit ganz anderen Erwartungen auch als junger Mensch reingeht, dann sich zurechtfinden kann.
Ja, vielen Dank für den tollen Einblick und die vielen Erfahrungen, die Sie hier mit uns geteilt haben und mit allen anderen, die jetzt auch gerade zuhören. Übrigens, weiter geht's hier mit dem Podcast mit einem Blick noch weiter auf die Rettungswache. Das ist der Plan, dass wir ja vielleicht es sogar schaffen, irgendwie auf dem Rettungswagen dann hier mit der Technik zu sitzen. Das ist das, was Sie erwartet in den nächsten Folgen. Herr Schmedes, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Danke auch.
Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser, weil Nähe zählt.